Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Hurra, hurra, der Alltag, der ist wieder da. Wir haben Bash in Berlin jetzt hinter uns. Wir hatten eigentlich vor, im Vorfeld dieser Show eine Preview aufzunehmen. Chris und ich waren auch schon eigentlich soweit, nur noch auf Play zu drücken gewissermaßen, was die Aufnahme angeht. Aber dann sind wir uns darüber im Klaren geworden, dass wir gar keinen mehr aus dem Regiebereich übrig hatten, der diese Aufnahme hätte bearbeiten können. Chris und ich sind da technisch völlig unbedarft, was das angeht. Und unser Markus weilte in London und danach ist er gleich weiter gejettet nach Berlin. Unsere helfende Hand Thorsten, die immer sehr, sehr hilfreich ausgeholfen hat, die letzten Wochen konnte auch nicht. Und Katar war auch wrestlerisch, showtechnisch viel unterwegs. Sprich, es war niemand mehr da. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn keiner da ist, dann können wir auch keine Preview aufnehmen. Und wir werden gleich kurz darüber sprechen, warum das gar nicht mal so blöd war aus unserer Sicht. Da ging uns nämlich einige Sachen haben wir mit einer gewissen Zurückhaltung im Vorfeld dieser Show wahrgenommen. Und auch während dieser Show ging es zumindest mir so. Werden wir gleich weiter aufklären. Wie es dem anderen Podcast-Kollegen im Vorfeld und auch während der Show geht, kann er uns gleich selbst erklären. Ich heiße ihn erstmal herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris.
Wunderschönen guten Tag. Ja, tut gut, wieder hier zu sein mit euch und ein bisschen zu schnacken über WWE und ja, im Nachgang Bash in Berlin zu kommunizieren, zu kommentieren. Ja, hat nicht sein sollen. Also wir waren natürlich bereit, Termin stand, ich war auch schon mit Equipment versorgt, aber hat ja dann nicht sein sollen. Ja, Bash in Berlin ist, glaube ich, irgendwie so ein Thema, das schwierig zu besprechen ist, weil natürlich die Nähe eines WWE-Pay-Per-Views für viele unbekannt ist und für mich auch irgendwie so ein Thema ist, wo man dann versucht auszuschlachten. Wenn es schon mal da ist, dann gerät man ein bisschen in FOMO, glaube ich, dass man alles abdecken muss. Ich glaube, so ein Fünf-Sterne-Urlaub, wo alles quasi geregelt ist. Du musst zu jedem Frühstück, du musst zu jedem Mittagessen, du musst zu jedem Abendessen, weil sonst verfällt es ja und du hast ja schon gezahlt. Also ja, ist nicht so meins, deswegen habe ich es mir sehr gerne auch bedeckt, so wie Harry Potter unter seinem Tarnumhang habe ich es mir angeschaut und meine schnelle und kompakte Rezension ist, das ist ein super solider, sauberer Pay-Per-View war. Also durch die Mitte würde ich sagen, sauber, nicht mehr. Und ein Main Event, glaube ich, da sind sich auch viele einig gewesen. Es war ein Stückchen zu lang, vor allem Randy Orton Matches, ich denke, jeder weiß, was wir damit meinen, sind so ein Thema. Aber ja, Crowd war lässig. Cody und Owens haben mich überrascht, würde ich sagen. Und die Mitte der Card kann dann auch genug hergeben. Von daher, unterm Strich, einfach super, super solide.
Ja, nun hat der Chris gleich schon angefangen mit der Besprechung der Show, hat mich quasi beim Wort genommen. Ich wollte ihn eigentlich erstmal herzlich willkommen heißen und dann hätten wir im Verlauf der Einführungsaktion des Podcasts dann noch ein bisschen was zu gesagt. Machen wir natürlich jetzt auch gleich nochmal. Also es gibt so eine Dreiteilung. Ein paar Takte zu Bash in Berlin werden wir noch droppen. Chris hat damit schon angefangen. Ich werde gleich noch ein bisschen ergänzen und ihm dann noch ein, zweimal das Wort natürlich zu bestimmten Match-Ansetzungen geben. Dann haben wir aus dem Bereich des Aktuellen ein Kessel Buntes. Da sind wir zwischen zwei ziemlich, ich sag mal von der Stimmung her, extrem unterschiedlichen Themen. Einmal Gunther gegen Punk vielleicht schon bei der Series, Fragezeichen. Und ja, häusliche Gewalt im Wrestling-Business. Zwei konkrete Fälle, die jetzt in der Diskussion stehen, wo man natürlich abwarten muss, was rauskommt, aber wo es zumindest schon von Seiten der Promotions relativ klare Verhaltensweisen gibt in Bezug auf die Worker. Es geht um Odyssey Jones und Tristan Archer, die beide erstmal, ja, sag ich mal, aus dem Rennen sind. Wollen wir ein paar Takte zu sagen, wollen es auch gar nicht ausführlich hier behandeln, denn A, es ist ein Thema, das immer wieder mal vorkommt, da muss man jetzt das Ganze weder verharmlosen noch überdramatisieren, das wird jetzt seinen juristischen Gang gehen und auch seinen arbeitsrechtlichen Gang und dann wollen wir uns da zumindest nicht viel weiter mit auseinandersetzen, ansprechen müssen wir es gleichwohl, um dann natürlich ein bisschen was über die aktuelle Weekly zu sagen. Wie gesagt, wir sind damit eigentlich schon wieder im Alltag angekommen und ich habe es einleitend auch angedeutet. Darüber sind wir tatsächlich relativ glücklich. Es war ganz interessant. Chris hat es, finde ich, auch sehr schön eben schon dargestellt. Dieser Vergleich, ja, dann nimmt das dann so eine Eigendynamik an und wenn du es dann vor der Tür hast und du hast diesen 5-Sterne-Urlaub bezahlt, dann willst du auch wirklich alles abdecken und alles mitmachen. Und dann geht man in eine Hype-Stimmung, die teilweise sich von selbst ja, entwickelt, teilweise wirkt sie ein bisschen auf Krampf herbeigeführt und das haben Chris und ich, ist auch, wir betonen einmal mehr, es ist nur unsere streng subjektive Auffassung und jeder, der das anders sieht, bitte, alles gut, ja, jeder soll immer nur seine eigene Auffassung bringen und wir wollen auch wie immer keinen bekehren oder was auch immer, wir wollen nur erläutern, das und warum wir gar nicht so unglücklich waren im Nachgang, dass wir die Preview dann jetzt doch nicht unbedingt gemacht haben und auch die Review abgegeben haben. Das war auch eine relativ kurzfristige Entscheidung, die Chris und ich getroffen haben. Bezeichnenderweise, während wir uns die Show angeguckt haben, ist dieser Vorschlag tatsächlich gereift, dass wir die Review auch abgeben wollen. Wie gesagt, wie kam es dazu? Ich habe es schon gesagt, aufgreifend das, was Chris gesagt hat, es hat so ein bisschen ein sich selbst tragenden Hype angenommen, der für mich stellenweise ein kleines bisschen Richtung Overhype ging. Vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr Richtung Overhype. Und das liegt für mich gar nicht mal so sehr an den Fans. Die haben das Event, so wie ich es wahrgenommen habe, gebührend gefeiert. Wenn WWE eben schon mal ein Pay-Per-View oder ein Special Live Event oder Premium Live Event, wie wir sie ja jetzt nennen müssen, dürfen können, auf deutschem Boden veranstaltet, dann ist das natürlich etwas, was nicht jeden Tag vorkommt. Aber was mir im Vorfeld schon tierisch auf den Keks ging, war nicht unbedingt die Berichterstattung als solche, sondern vielmehr die Art und Weise der Berichterstattung, die von zwei Medien vorgenommen worden sind, bei denen ich dann doch ein kleines bisschen mich in Zurückhaltung üben möchte. Es ist einmal die Bild gewesen und einmal das andere Mal Sport 1. Also diese Mischung, die hier zwischen Übertreibung, Clickbait und anderen negativ angehauchten Adjektiven meines Erachtens vonstatten ging, hat bestimmt bei einigen dazu geführt, dass sie ein bisschen mehr vielleicht gehypt sind auf die Show oder gehypt waren auf die Show. Bei mir hat es das Vorfreudegefühl, ich sage es ganz deutlich, komplett gekillt. Wenn das die Art und Weise ist, wie man solche Sachen in Deutschland promoten muss, um Hype zu generieren, dann wird das bei vielen klappen und dann würde ich auch bei allen diesen Leuten sagen, more power to you, ich freue mich für euch und es ist super, wenn das funktioniert. Aber wenn ihr wissen wollt, warum Wrestling teilweise im Mainstream-Bereich dann doch mit einem gewissen Naserümpfen und Augenrollen wahrgenommen wird, dann wisst ihr ganz genau, warum das so ist. Es liegt nämlich meines Erachtens genau an dieser Art der Berichterstattung, die ein ganz bestimmtes Klientel anspricht und Wrestling in eine ganz bestimmte Ecke stellt. Da gehört es vielleicht auch ein Stück weit hin, meines Erachtens tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass man das mehr als so ein bisschen Assi 1 haut Assi 2 eine runter. Also ich gehöre zum Beispiel in diese Fraktion, die das tatsächlich als nicht nur eine Unterhaltungsform aller modernen Gladiatorenkämpfe sehen, sondern tatsächlich als eine Sport-slash, jetzt geht es ein bisschen sehr übertrieben, Kunstform in Anführungszeichen. Das ist, wird man in der Form auch so wohl nicht sagen können. Aber irgendwo dazwischen wird es wohl sein. Und mir gefällt es, wie gesagt, nicht so sehr, dass diese Berichterstattung von den beiden doch ja, also Bild, müssen wir nicht drüber sprechen, also mehr Mitte der Gesellschaft und Wahrnehmung der Öffentlichkeit geht nicht. Sport 1 ist, es ist so eine Sache, um es mal so zu sagen. Hat mir nicht gefallen. Und nochmal, das wird man auch bitte auch anders sehen können und jeder soll es auch tun. Aber das war der Grund, warum ich Probleme damit hatte, mich auf die Show zu freuen. Restriktive, es hat sogar viel von der Vorfreude, wenn nicht sogar alles gekillt. Was dann auch dazu geführt hat, als wir die Show dann endlich hatten, dass ich wirklich keinen großen Bock drauf hatte. Und ich habe auch dann teilweise wahrgenommen bei der Crowd in der ersten Hälfte, dass das mir so ein bisschen so Bild- und Sport1-Hype war. Das hat sich komischerweise, ja, vielleicht liege ich da auch falsch, das ist wieder nur meine persönliche Meinung, Chris kann dazu auch gleich noch was sagen, das hat sich dann irgendwie ein bisschen geändert. Zumindest hat sich es aus meiner Perspektive so geändert. Und was ich irgendwie ziemlich cool fand, war nachher die Stimmung beim Main Event, wo Randy Orton überhaupt nicht wusste, was da gerade passierte. Also er wirkte so, als ob er noch nie eine Laola-Welle gesehen hatte. Und diese Oh, wie ist das schön Gesänge, ja, deutscher geht's nicht, muss man sagen, in einer Sportarena, konnte er auch nicht wirklich ein. Und das war ein Chance, den er noch nie gehört hatte. Aber er hat, finde ich, absolut überragend reagiert. Er hat dann zweimal, glaube ich, den Fans applaudiert. Die fanden das auch gut. Und auf diese Weise hat sich da wirklich, ich will jetzt nicht sagen, da ist was Magisches passiert. Das wird meines Erachtens ein bisschen zu weit gehen. Also wir waren nach meinem Dafürhalten nicht annähernd auf Daniel Bryan gegen Swerve Strickland-Niveau in Wembley. Aber da knisterte es schon, finde ich, auch in Berlin. Und Orton hat das großartig gemacht. Gunther musste nicht viel machen in diesem Match. Auch was die Fanreaktion angeht. Er hat auch ein, zwei, finde ich, süße Details gedroppt Richtung Fans. Aber Randy war eigentlich der, der das Ganze dann von der Emotionalität auf ein bestimmtes Level gehoben hatte. Und die Fans haben es auch aufgenommen und haben es dann wieder zurückgespiegelt. Und das war, finde ich, dann der Moment, wo ich dachte, okay, wir sind jetzt hier raus aus dieser klischeehaften Vorberichterstattung, sondern das ist jetzt wieder ein Großteil dessen, was eben Wrestling auch ausmachen kann, wenn sich selbst sozusagen die Show durch Interaktion zwischen Fans und Wrestler ein Stück weit trägt und sich wieder ein bisschen, klingt alles so ein bisschen hochgestochen gerade, ich bitte auch um Nachsicht, so ein bisschen emanzipiert von dieser aufgehypten Berichterstattung im Vorfeld von den beiden von mir angesprochenen Medien. Ich bitte um Nachsicht nochmal, dass ich hier beim Podcast zu Beginn derart weit ausgeholt habe. Aber es war mir wichtig, das kurz anzudeuten, warum Chris und ich weder Preview noch Review gemacht haben. Das war tatsächlich so ein bisschen der Grund. Auch natürlich wissend, dass Stefan und David in der Halle sind, da ganz andere Eindrücke noch rüber droppen können, als wir das jemals gebracht hätten. Und bevor wir gleich kurz die Card durchgehen, wir werden es sehr, sehr kurz machen, war das für mich die Einleitung, damit ihr den Hintergrund so ein bisschen kennt. Für alle die es überhaupt interessiert, ja, der Rest, ja, für den tut es mir leid, dass ich jetzt ein paar Minuten seines Lebens oder ihres Lebens verschwendet habe. Ja, Chris, das war der Grund, warum ich nicht so gehypt war. Du hast es ja eingangs schon so ein bisschen angedeutet, was dich so gestört hat. Habe ich das, was du gesagt hast, ähnlich umschrieben oder habe ich dich so gar nicht getroffen mit dem, was ich gerade gesagt habe?
Nee, top getroffen. Also bei mir, was ich am unangenehmsten finde, sind deutsche Schlagzeilen, jetzt unabhängig von österreichischen Raum oder deutschen Raum. Wrestling, glaube ich, ich hoffe, ich treffe es gut. Ich glaube, das wird immer von den Redakteuren, die jetzt nicht drin sind, eher als lächerlich abgestempelt. Und dann hat man eben dann dieses große Event und muss dann liefern und denkt sich, ja gut, okay, verarschen wir sie mit einer dämlichen Clickbait-Geschichte. Und hat man ja gut hinbekommen. Also es sind halt die Zeiten, in denen wir leben, wo das wohl notwendig ist, damit man entsprechend damit Geld macht. Und wahrscheinlich ist auch die Gier groß gewesen, bei den Fans da nicht abzustinken, im Gegensatz zu Frankreich und sonst, wo man noch war. Und ich finde, am Anfang, glaube ich, war das auch das Hauptaugenmerk. Ich denke mal, wie du es schon richtig gesagt hast, ich glaube, im Laufe der Show haben die Fans das auch ein bisschen vergessen und haben dann sich gedacht, Alter, ich bin jetzt hier und ich mache einfach das, auf was ich Bock habe. Und ich denke, dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Und ja, die Szenen im Main Event waren ganz süß, vor allem Orton, als jemanden zu sehen, so, wenn man ihn kennt schon so lange, als er diesen Superheel und er keinen Bock auf irgendwas, der hat natürlich da wahrscheinlich den Spaß seines Lebens gehabt. Also mir ist wichtig auch nochmal, dann können wir das auch abschließen, alle, die Spaß dran haben und auch hyped waren, super. Das ist das Wichtigste für mich. Menschen müssen glücklich sein. Und ich, wie gesagt, auch wenn es in Österreich mal etwas geben sollte, also das ist halt einfach, glaube ich, noch nicht Mainstream-technisch so weit, um zu sagen, okay, schau, das ist eigentlich jetzt ein ernstzunehmendes Produkt, das immer weiter wächst. Und nicht einfach Leute in Unterhosen, die sich fakehaft bekämpfen, um dieses fürchterliche Wort herzunehmen, ja. ich denke, da ist man einfach noch nicht raus. Und dann kommt eben so ein Event und die Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die echten Fans, ja, die fühlen sich dann, glaube ich, auch ein bisschen in der Bringschuld. Und dieses Mischmasch ist für mich irgendwie in allen Bereichen mühsam. Ja. Also ich habe es auch damals fast ein bisschen gemerkt, als die Europameisterschaft in Wien war. Das war auch irgendwie so ein Zwang, ja verdammt, ich muss da jetzt überall hin, wahrscheinlich kommen die nie wieder her. Und Gott sei Dank war Social Media noch nicht so präsent damals, aber jetzt mit dieser unglaublichen Social Media Präsenz, du musst quasi hin, musst stündlich ein Video machen, dann hochladen, dann hier das bearbeiten, du musst diesen Aspekt ausfüllen, ja und dann das und dies und das. Ja und sie kommen vielleicht nie wieder, es ist einmal im Leben, blablabla. Das ist dann schon zu viel Spektakel und Feuerwerk für einen Mann wie mich, der eher ein bisschen Ruhe und so Vernunft und ruhige Ordnung im Kopf braucht. Das wäre vielleicht was für Klein Chris noch vor 10, 15 Jahren, aber jetzt gerade bin ich so, Leute, ist schon okay, dass das alles stattfindet, macht super Spaß, aber hat für mich das Event eher mühsam gemacht. Gleichzeitig habe ich mit gespannt auch mir angehört, was Stefan und David vor Ort erlebt haben und ich denke, das macht auch umso mehr Sinn, wenn wir schon Leute vor Ort haben, haben wir auch mit Money in the Bank so gemacht, dann sollen sie das auch hier präsentieren und ich muss sagen, so sehr ich dich vermisst habe auf jeden Fall, es war auch sehr angenehm, sich da jetzt nicht irgendwie durchmogeln zu müssen mit Fake-Stimmung und sonstigen. Ja, also das ist so meine Zusammenfassung der ganzen Bash in Berlin-Situation.
Und es ist, glaube ich, wirklich auch gut, dass wir beide jetzt über die Show sprechen, nochmal kurz und knackig, weil es hätte sich für mich in der Tat ein Stück weit komisch angefühlt, diese Review zu machen. Wir hätten auf jeden Fall David und Stefan auch eine Review machen lassen. Was heißt, wir hätten es machen lassen? Also als ob wir hier irgendwie da die Cäsaren sind, die dann nach dem Gladiatorenkampf Daumen hoch, Daumen runter machen. Ja, also natürlich kann jeder hier machen, was er will letzten Endes. Aber wir hätten uns zumindest dafür ausgesprochen, dass David und Stefan ein, sag ich mal, Live-vor-Ort-Review-Podcast machen. Und es hätte auch durchaus sein können, dann, dass Chris und ich ein Wir-haben-es-vom-Fernseher-wahrgenommen-Podcast hätten nachschieben können. Und dann hätte man vergleichen können, wie die Impressionen denn so sind und wo sie sich unterscheiden. Das hätte mir direkt nach der Show tatsächlich aus den eingangs genannten Gründen nicht so richtig Freude gemacht. Komischerweise, jetzt nachdem ein paar Tage ins Land gegangen sind, kann ich über die Show deutlich entspannter berichten, weil eben dieser ganze von mir angesprochene Bild, Sport 1 Hype, Schmuddelhype bin ich wirklich geneigt zu sagen, weil es ja das Wrestling in eine Ecke stellt, in der es, wie gesagt, wohl auch ein Stück weit hin muss, weil eben viele Fans auch aus dem Bereich ganz sicher kommen. Aber es gibt eben jedenfalls viele von den Leuten, die unseren Podcast hören. Das ist eben eine andere Art, glaube ich, meistens von Leuten, die Wrestling schauen und genießen und eben anders wahrnehmen und interpretieren. Und die werden vielleicht nachempfinden ein Stück weit, warum Chris und ich da ein bisschen reserviert waren. So, aber jetzt bleibt es ja dabei, dass wir die Show immer noch vor der Flinte haben. Und wir wollen David und Stefan jetzt auch gar nicht viel nachplappern oder was auch immer, aber ein paar Takte werden wir trotzdem droppen, weil das auch teilweise von der Userschaft, ich will nicht sagen, es ist gefordert worden, aber dass einige sagten, oh, wir hätten doch schon gern ein paar Worte gehört von Chris und Andy und das wollen wir jetzt kurz machen. Also erstes Match, Cody gegen KO. Ich war überrascht, wirklich überrascht, dass ich mit dem Match recht gut klargekommen bin. Also es die Storyline im Vorfeld war natürlich fast 0-0, da funktionierte meines Erachtens gar nichts. War an den Haaren herbeigezogen, übers Knie gebrochen, kurz und knackig, wir brauchen irgendwie eine Pseudogeschichte, also nehmen wir Kevin Owens, den Cody da heldenhaft ins Match spuckt und er eigentlich gar nicht will und dann war irgendwie Cody auch noch verletzt und so Knie und sagte, oh Kevin, dein Knie ist kaputt, Cody, nö, ist nicht. Natürlich war es dann irgendwie doch angeditscht, aber ich hab's wirklich, ich war überrascht, wie gut sie es gemacht haben im Ring, vor allen Dingen Kevin, dem kaufe ich wirklich viel ab, also er hat auch natürlich Stunden, wo es schwierig ist mit ihm. Aber aus diesem Match so viel rauszuholen, es so wirklich, es war auch, finde ich, sauber geworkt. Also das wunderte mich dann wiederum nicht, dass es sauber geworkt war, weil dafür sind sie beide im Ring einfach auch zu gut. Aber ich habe tatsächlich die Matchgeschichte ein Stück weit abgekauft, dass Kevin dann zurückzieht, als darum geht, das Knie zu bearbeiten und so weiter. 23 Minuten hat sich für mich komischerweise auch gar nicht so lange angefühlt. Ganz merkwürdig, ja. Also für mich war das eine kleine Überraschung. Und zwar eine eher positive Überraschung, wo ich beiden Props geben möchte. Ich fand es auch gut, dass sie dann nach dem Match sich dann kurz geknuddelt haben, auch wenn Owens gezögert hat. Also Heel Turn muss noch nicht vom Tisch sein, kann man weiter erzählen und so weiter. Also das war gut. Ja, ich gebe hier locker 3,5 Sterne für die Kiste. Ich glaube, Meltzer wird hier die 4 rausholen. Bin ich mir wirklich fast sicher. Und ich würde nicht mal groß streiten wollen, denn für mich war das eine runde Sache. Chris.
Ja, Kevin Owens ist dahingehend eine Koryphäe, dass ich auch sehr oft in letzter Zeit mit ihm abgeschlossen habe. Und dann holt er dich halt irgendwie zurück. Und das, wie macht er es? Er macht es halt mit dem, was er so großartig kann, außerhalb seiner natürlich genialen In-Ring-Künste. Ist ja mimikmäßig wahrscheinlich in der oberen Hälfte des Rosters. Und unglaublich, wie der sich auch fallen lassen kann. Natürlich das Sami Zayn-Syndrom, also wo du einfach merkst, okay, der ist jetzt sowas von in der Zone und es ist nicht gespielt, sondern der fühlt das Ganze. Und ich denke, das hat er sehr gut rübergebracht in einer Fehde, die ja nicht so viel hergegeben hat. Aber ich finde es ganz okay. WWE hat ja sowas auch angedeutet mit gewissen Segmenten, wo man sieht, wen er alles schon nicht betrogen hat. Ja, von Kofi Kingston bis Chris Jericho und alles hat man ja alles aufgegriffen. Ist irgendwie ein gereifter Owens, der jetzt bei Cody seine Linie zieht und die Powerbomb nicht zieht. Kann man sehen, wie man will. Der Prizefighter und der Kevin Owens von vor 10 Jahren, glaube ich, ist es natürlich nicht, aber dennoch ein Mann, wo ich dann merke, okay, also wenn man da irgendwie unvoreingenommen reingeht, dann ist das wieder unglaublich intensiv und packend. Und Cody Rhodes in einer Situation, die vielleicht diese Regentschaft ein bisschen aufspaltet für mich. Also ich nenne es ja immer so Kanon oder nicht Kanon. Das ist definitiv nicht Kanon für mich, dieses Event. Aber so Face gegen Face hat auch mal was. Also dass man noch Cody da nicht direkt so reinpackt in das super Babyface, sondern auch irgendwie so eine andere Situation mit Kevin Owens bringt. Das hat schon gefallen und mich überrascht. Ich hatte wirklich gar keine Lust eigentlich auf das Match. Und ich denke auch, die Kartplatzierung ist sehr, sehr gut gewählt. Das hat man, glaube ich, beim Backlash auch gemacht, dass man quasi den anderen einen Vortritt lässt, die vielleicht ja, länderspezifisch relevanter sind oder einfach in einer Storyline, die packender ist. Von daher hat man hier tatsächlich alles richtig gemacht und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, ob man da weitermacht oder ob man sich wieder, ja, Cody zur Bloodline gesellt, Solo hat ja angedeutet, dass er der Nächste ist. Ob das so gut ist, glaube ich, das geht dann hier schon zu weit, aber unterm Strich, ich bin nicht bei 4, aber ich denke, es ist ein solider 4er bei Meltzer und ich denke, dazwischen befinde ich mich auch.
Ja, sind wir uns dann tatsächlich einig. Also für mich absolut surprise, du hast es gesagt. Opener auch richtig. Ja, also wenn Gunther schon in seiner Heimat, wie wir ja gelernt haben, antreten darf, dann soll er bitte auch in den Main Event. Das war auch eine saubere Sache und es war auch das richtige Match tatsächlich. Ja, also dazu kommen wir dann am Ende nochmal. Ja, zweites Match, Women's Tag Team Championship. Booking-technisch Vollkatastrophe, was hier gelaufen ist, nach meinem Dafürhalten. Wrestlerisch fand ich es auch okay, muss ich sagen. Es wurde natürlich gebotscht ohne Ende. Das will ich jetzt gar nicht schönreden. Natürlich insbesondere auch von der guten Jade. Aber wenn du eben mit ihr ein Stück weit gehen willst und wenn es dann noch fehlt oder wenn es vielleicht auch sich nie verbessern wird, das muss man abwarten, ist das ein Match, das du so aufbauen musst, wenn du mit Jade Cargill gehen willst. Du musst es auf dem Hot Tag aufbauend inszenieren. Das hat man gemacht. Bianca Belair hat viel geworkt, hat viel eingesteckt, hat viel gesellt, viel gemacht. Jade Cargill hat dann ihre Signatures rausgedroppt und am Ende, ja, Stichwort Booking-Katastrophe, am Ende haben sie wieder die Gürtel zurückgewonnen. Es war auch relativ flott und spektakulär, muss man sagen. Ja, also es war so ein Spot-Match. Man hat dann gesagt, okay, Jade, so gut bist du nicht, aber so schlecht dann auch wieder nicht, wenngleich doch eher schlecht als gut. Also müssen wir deine Stärken inszenieren. Was ist deine Optik und ein paar spektakuläre Moves? Dann wird das schon irgendwie funzen. So. Und es hat, finde ich, ein Stück weit gefunzt. Die Fans haben es angenommen in Berlin. Wir haben in der Gruppe mit ein paar Leuten gechattet. Ich glaube, Ben gehörte zu denen, die sagten, dass das live ziemlich cool rüberkam und dass das auch ganz gut inszeniert fand für eine Live-Crowd. Ich würde mitgehen. Es gab natürlich auch einige differenzierende Stimmen, die sagten, naja, war schon arg übel gebotscht. Würde ich auch gar nicht widersprechen wollen. Aber für das, was es war, war es okay. Die Regentschaft von Elba Fire und Isla Dawn war dann eher so Richtung schlechter Witz, womit wir dann beim Standard der WWE Women's Tag Team Champions sind. Was die Booking-Katastrophe für mich perfekt macht, ist das, was nachher bei Raw passiert ist. Aber darüber sprechen wir dann später. Aber so als Match für das, was es war. Wenn du auch das Ganze, das ist auch ein Faktor, finde ich, wenn du das Ganze als eine Premium-House-Show siehst oder als ein B-Pay-Per-View, dafür war es okay. Und man muss ja auch sagen, die deutschen Fans sind ja zwar PLI-mäßig absolut unbedarft, aber absolut House-Show erfahren. Das muss man ja auch sagen. Ja? Also WWE veranstaltet in Deutschland House-Shows von einer Crowd zwischen 5.000 bis 10.000 Leuten teilweise. Und da werden viele House-Show-erfahrene Fans in der Halle gewesen sein, die hier ein entsprechend Feel-Good-House-Show-Match bekommen haben. Und es hat meines Erachtens funktioniert. Wie gesagt, doll war es nicht, aber es war dafür auf die Stärken ausgerichtet. Und so gesehen hat es dann gepasst. Was mit Elba Fire und Isla Dawn passiert, keine Ahnung. Warum Bianca Belair und Jade Cargill jetzt die Gürtel wiederbekommen haben, ebenso keine Ahnung. Also für einen Split der beiden weiß nicht, ob Jade Cargill so weit ist, dass man sie schon solo-mäßig auf Leute loslassen sollte. Also ich glaube es nicht. Wer weiß, was Hunter glaubt. Ja, also bleibt ein Match, das für das, was es war, für mich okay war. Booking-technisch peinlich nix. Vielleicht hat Chris zu beiden Sachen mehr zu sagen.
Ja, also ich habe neulich interessanterweise, warum auch immer, ich glaube, ich habe Pro7Max offen gehabt und habe da irgendwie Raw gesehen oder NXT, keine Ahnung. Und irgendwie musste ich drüber nachdenken, wie schwach eigentlich die Tag Team Division ist mittlerweile. Also die Raw Tag Team Champions haben, glaube ich, gefühlt keine Titelverteidigung. Und ich muss gerade nachdenken, ich weiß nicht mal, wer die SmackDown Tag Team Champions sind. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, deswegen bei den Frauen ist...
Bloodline, mein Freund.
Bloodline, vielen Dank, super. Also... Ich möchte jetzt nicht an mir festhalten, aber ich denke, dass man das besser booken muss. Und das ist das wohl größte Triple H-Problem vielleicht. Müsste man drüber nachdenken, müsste ich mehr analysieren. Vielleicht sehe ich es auch zu streng. Aber die Titel heißen ja auch nicht mehr Raw und SmackDown, sondern World Tag Team und Tag Team. So auch bei den Damen. Und das Match... Boah, mir tut das immer so leid, weil du hast da eigentlich super fähige Damen. Also Bianca Belair, großartig, aber konnte sie jetzt nicht so, glaube ich, durchsetzen. Auf der anderen Seite Elba Fire, Kaylee Ray, ich glaube, großartig bessere technische Wrestlerinnen gibt es nicht. Aber auch da wohl der Funke nicht so rübergegangen. Isla Dawn, super bemüht und Jade, was soll man noch über Jade sagen? Ich persönlich glaube, man hat den Versuch unternommen, ihre Schwächen zu kaschieren und hat gleichzeitig ihre Schwächen noch mehr zur Schau gestellt. Und ja, schwierig. Für mich war das Jade Cargill Booking wie auf einem Silbertablett. Ich hätte das genau kopiert von All Elite Wrestling. Lass sie alles gewinnen. Manchmal mehr Matchzeit, manchmal weniger. Es wird ziemlich egal sein, denke ich, denn WWE hat nicht zum ersten Mal große, beziehungsweise nicht zum ersten Mal schwächere In-Ring-Performer groß dargestellt. Ich meine, Great Khali war World Heavyweight Champion mit ungefähr einem Move. Es ist einfach die Sache, dass Jade so ein unglaubliches Charisma hat und eine Ausstrahlung, super unglaublich gebaut. Das reicht, wenn du sie als Champion in einen Pay-Per-View schickst und dann kannst du das super kaschieren, bis die Leute sich auf das In-Ring quasi konzentrieren, ist das Match eh schon vorbei, weil man einfach nicht sich satt sehen kann. Und ich finde, das hat man absolut katastrophal gelöst. Mir tut es auch leid, ich hoffe, das ist jetzt nicht alles zu negativ, das kommen auch positivere Dinge, aber das Booking der Tag-Team-Titel, alle drei, das ist... total auf dem Boden geblieben und man merkt es. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe vorhin, als ich den Namen genannt habe, kann ich nicht glauben, dass Bianca Belair in diesem Tag-Team Sumpf drinnen ist. Sie war, auch wenn ich mich satt gesehen habe, sie war einer der, ja, vielleicht nach diesem Big Four, Sasha Banks, Bayley, Charlotte, Becky, sie war die Nummer 5 wahrscheinlich, wo man sagen muss, boah, die kratzt da deutlich an die Tür und kann gimmicktechnisch mithalten, in-ring-technisch mithalten. Und jetzt, meine Güte, ist sie so Rhea Ripley nach dem Charlotte-Match bei WrestleMania im Thunderdome bzw. im Performance Center. Total lost. Und mit Jade, ja, diese Titel sind irgendwo ein Fluch. Und dass man sie hin und her wechseln musste, ja, ich glaube, man gibt gerne den Hometown-People in Anführungszeichen die Siege. Entsprechend hat man Kaylee Ray, Alba Fire und Isla Dawn die Titel gegeben damals, wo auch immer man war, ich weiß nicht, Schottland. Ja, wie gesagt, ich glaube, man hat sich da ein bisschen selbst ein Bein gestellt mit Jade. Und indem man ihr das Bein gestellt hat, hat man auch Bianca das Bein gestellt. Und das ist unglaublich schade. Denn egal wer turnt, das hat ja überhaupt keinen Impact. Ich persönlich würde das nicht so interessant finden, weil sie für mich auch, sie haben keine Chemie irgendwie. Ich fühle die Chemie überhaupt nicht.
Also ich bin, es war in Schottland, wo sie die Titel gewonnen haben, genau bei Clash at the Castle. Und ich bin bei allem, was du gesagt hast, bei dir. Nur eine Sache sehe ich ein bisschen differenzierter. Für mich ist Bianca Belair tatsächlich nicht annähernd so lost, wie es Rhea Ripley war. Ich finde Bianca Belair, man macht sogar ziemlich gut mit ihr. Man musste sie aus dem Main Picture, weil ich möchte auch kurz erklären, warum. Weil du musstest sie aus dem Main Picture rausnehmen. Da war sie ja nun wirklich exhausted, in Anführungszeichen. Da war nichts mehr, letzten Endes. Und jetzt hast du sie mit Jade Cargill in die Tag-Team-Szene gebracht. Natürlich, die ist tot, aber irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich sagen, Bianca scheint immer noch sozusagen. Also sie ist ein Star, sie hat die großen Moves, sie ist eigentlich auch diejenige, die wrestlerisch natürlich die Ansagen zu machen hat. Und sie wird immer noch, finde ich, ein Stück weit wie ein Star dargestellt. Also sie wird nicht durchgereicht, damit in Anführungszeichen. Weil, obwohl sie durchgereicht wird, weil sie in der Tag-Team-Szene ist, wirkt das nicht so wie eine heiße Kartoffel, die man fallen lässt. Und das habe ich damals bei Rhea Ripley eiskalt so empfunden. Und das meine ich zumindest bei unserer guten Bianca so nicht zu empfinden, aber ich kann durchaus nachvollziehen, wenn man das natürlich anders sieht. Und wie immer, Meinungen sind ja bei uns immer frei. Drittes Match. Boah, Punk gegen Drew. Meine Meinung ist, ich möchte Chris dazu
hören. Boah, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht in einen super Monolog komme und die Leute langweile. Ja, Punk gegen Drew haben für mich eine Fehde, die mich lange, lange Zeit gepackt hatte und ich hatte großes Interesse. Und dann beendet man sie eigentlich mit einem ganz ordentlichen Match, finde ich. Und dann sagt man sich, okay, wir wollen eine Match-Serie, machen wir ein Strap-Match und ich denke, jetzt langfristig wartet auch das Hell in a Cell-Match auf uns. Hier das Strap-Match ist eine Matchart in der WWE, die fand ich, ich erinnere mich sehr gut, immer sehr witzig. Ich weiß nicht, was das Erste war, was ich in einer ähnlichen Variante gesehen habe, war so ein Texas Bullrope Match, glaube ich, mit Randy Orton und Dusty Rhodes. Da war ich halt irgendwie noch komplett nüchtern drin und irgendwie fand ich das super witzig. Und mit mehr solchen Matches habe ich gemerkt, boah, irgendwie ist das total unlogisch und blöd. Und man begrenzt sich mal wieder selbst. Dass diese Stipulation irgendwie Sinn macht für die beiden, ja, doch. Es ist irgendwie ein Strap-Match, glaube ich, gibt man eine halbwegs Blutfehde, in dem man sich halt dann auspeitschen kann und man kann nicht weglaufen und man kann aufeinander einprügeln. Gleichzeitig, ja, ich hasse dich, aber lass mich mal die vier Ecken abklopfen, damit ich mal gewinne. Schwierig und unlogisch, aber okay. Vor allem dieser Spot, wo McIntyre Punk trägt und er klopft die Ringecke ab und dann klopft Punk sie ab und McIntyre merkt das super spät, obwohl das Ganze schön hell leuchtet. Okay, alles in Ordnung, man darf auch nicht so viel hinterfragen. Ich persönlich fand die Qualität des Matches eigentlich ganz gut. Die haben sich auf jeden Fall intensiv bekloppt, also dass man sagen kann, okay, die warten jetzt nicht drauf, sondern man merkt, da ist irgendwie Intensität drin und man merkt, dass die beiden sich nicht grün sind. Dass das Ende dann mit Polsterklopfen auch noch einhergeht, das ist irgendwie ungünstig. Eine Matchart, die schwierig ist, wenn man, ich musste irgendwie die ganze Zeit an MJF und Punk denken. Das ist halt dann super brutal, ist auch nicht etwas, was ich erwarte, aber ist halt etwas, was ich gesehen habe und meinen Horizont natürlich nach oben geschossen hat. Heißt, ich werde nicht auf den Geschmack hier kommen, ja, weil man einfach weiß, okay, eine Blutfehde ist das, was MJF und Punk geliefert haben. Dass Punk ihm da 5 oder 6 GTS reinknallt, ist auch heftig und brutal. Aber wie gesagt, bei mir ein kleiner Beigeschmack, aber ich persönlich würde behaupten, dass ich es positiver gesehen habe als du. Gleichwohl ich ein großes Problem damit habe, dass man damit jetzt weitermachen muss. Und man hat sich dieses Ei selbst gelegt, indem man wahrscheinlich selbst früh genug sich einig war, ja, wir machen eine Match-Serie. Um was geht's? Naja, um Armbänder. Und das ist ein bisschen zu wenig mittlerweile für mich, nachdem es ja Drew eigentlich erledigt hat. Er hat gewonnen im ersten Match, ist für mich done, ja. Deswegen, Match an sich, okay, ein gutes Match, gibt den Gürtel weg und die dämliche Stipulation, wie man das Ding gewinnt. Und dann wäre ich eigentlich sogar sehr happy damit gewesen. Deswegen, ich behaupte, ich sah es positiver als du.
Definitiv. Also darauf können wir uns einigen. Dieses Match konnte mich nicht verlieren, weil es mich nie hatte, sozusagen. Für mich ist diese Fehde, also ich habe nichts gefühlt bei diesem Match, überhaupt gar nichts. Und das liegt auch daran, dass die Fehde für mich einfach durch ist. Und zwar lange Zeit. Die Fehde hatte starke Momente und sie hatte ein großes Problem, nämlich das Problem, dass Punk verletzt war und man die Fehde in der Zwischenzeit dann teilweise mal ausgesetzt hatte. Dann hatte man sie auch wieder aufgenommen, obwohl Punk verletzt war. Dann war Punk nicht ganz fit, aber auch nicht ganz verletzt. Man konnte ein paar Segmente droppen. Aber die Fehde fand statt, also als On-Off-Fehde, zu einer Zeit, als einer der Protagonisten verletzt war. Das hat nicht dazu geführt, dass sie gestorben ist, diese Fehde. Im Gegenteil, es gab richtig großartige Segmente, haben Chris und ich auch oft genug gesagt. Aber für mich war das Ding mehr oder weniger durch, als Drew gewonnen hatte. Und jetzt, also ich habe da schon Angst gehabt, oh mein Gott, es wird jetzt noch weitergehen, obwohl wir damals schon gesagt haben, das Match zwischen Drew und Punk, das Drew gewonnen hatte, das ist eigentlich fast schon ein Tick zu spät. Wir hatten uns damals das schon vorher gewünscht. Und als man dann sagte, oh ja, Punk stand sich selbst im Weg und deswegen hat Drew gewonnen, dachte ich, oh nein, das wird weitergehen. Hilfe. So. Und dann auch noch jetzt hier ein Strap-Match. Ich bin absolut kein Freund von Strap-Matches. Sie gehen mir tierisch auf den Keks, aber auch hier wieder alle anderen, die da gerade eine besondere Freude draus ziehen, super. Also kann ich ja auch irgendwo, ich kann es zwar nicht verstehen, aber ich kann nachvollziehen, dass vielleicht Menschen das richtig gut finden, diese Art von Stipulation. Aber mir ist es eben nicht so. Und für mich war auch klar, dass Punk gewinnt, weil danach muss es ja irgendwie noch weitergehen. Und ja, deswegen war ich nie drin. Ich habe eigentlich von der ersten Sekunde an gehofft, dass es zu Ende geht. Das liegt auch nicht daran, dass sie nicht stiff geworkt hätten. Das haben sie. Aber auch die Crowd vor Ort, so hatte ich das Gefühl, wollte es besser finden, als sie es nachher tatsächlich fanden. Vielleicht täusche ich mich da auch in der Wahrnehmung. Aber ich habe es schon wahrgenommen beim Pop von Punk. Der hat auch nicht das Dach von der Halle geblasen. Und ich dachte irgendwie, wenn Punks Takte ertönen, die ersten Takte des Themes, dass die Halle voll durchdreht. Sie war auch drin, aber die Halle hat eigentlich weniger Punk bejubelt, als vielmehr das Theme gefeiert und lautstark mitgesungen. Und als sie fertig waren mit Singen, ja, da war es auch gut. Da gab es auch nicht mehr viel zu jubeln. Und das, finde ich, kann so ein bisschen stellvertretend sein, auch für das Match, weil die Fans hatten ihren Spaß. Das Theme haben sie gefeiert, natürlich von Randy nachher auch, ist ja klar. Aber ansonsten dachten sie, ja, jetzt müssen wir das Match noch irgendwie über die Bühne bringen. Und so fühlte es sich für mich tatsächlich auch an. Ich war eigentlich nur froh, als es dann endlich vorbei war. Und dieses Tip the Turnbuckle sozusagen, damit du auch viermal und so, oh Gott, nee, da hör mir auf. Das ist also, da sind wir auf Last Man Standing Niveau oder ja, bis dann bis 10 gezählt wird und sowas. Nee. Hat bei mir nicht gefunzt. Für mich dann wieder doch deutlich überraschend oder überraschend deutlich besser, so müsste ich sagen, war das Mixed Tag Team Match zwischen Rhea Ripley und Damian Priest auf der einen Seite gegen Liv Morgan und Dominik. Mixed Tag Team Matches ist eben auch so eine Stipulation, kann gut werden, muss nicht. Oft wird es nicht, manchmal dann aber überraschend doch. Und hier war es, glaube ich, eher ein Match der besseren Kategorie, was auch daran lag, dass die Fans es total geil fanden. Also hier hörten die Fans nicht auf, Reaktionen zu droppen, als die beiden dann im Ring waren. Also, dass man die Themes feiert und dann ist das gut. Ja, dass man Dominik ausbuht und Rhea und Priest bejubelt und dann muss man irgendwie das Match noch hinter sich bringen. Die Protagonisten haben es geschafft, die Crowd auch in das Match zu ziehen, was hier nicht so schwer war, weil die Crowd, glaube ich, von Anfang an sogar ziemlich Bock drauf hatte. Und deswegen war es ein kurzweiliges 15-Minuten-Match. Und auch wirklich gut erzählt, Mimik von allen wirklich stark und für die Halle kurz, für die Fans in der Halle kurzweilig. Und ich glaube, auch Melzer wird hier kaum drum rumkommen, 3,5 Sterne zu geben. Also das war eine runde Sache. Für mich nach dem Opener die zweite positive Überraschung des Abends.
Absolut. Hier sind wir uns definitiv einig. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo alles gut mitspielt. Du hast eine Fehde, manche mögen sie, manche nicht, aber du hast eine Fehde und die Fans haben sie aufgenommen und haben sie auch wirklich mitnehmen wollen und haben entsprechend reagiert. Das ist halt der Vorteil von einem Mann wie Dominic Mysterio, irgendwie der vom Heel zum Heel geturnt ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind Damian Priest und Rhea, vor allem Damian Priest, kommt aus einer sehr, sehr, muss ich sagen, für mich mittlerweile positiven Regentschaft. Ich habe ein anderes Auge auf ihn irgendwie jetzt gerade. Und bin tatsächlich auch irgendwo so enttäuscht für ihn, dass man das beenden musste. Ich denke mal, auch Bash in Berlin kam ihm nicht so entgegen mit Gunther.
Aber es tut ihm nicht weh, finde ich. Überhaupt nicht.
Er ist irgendwie... Evolution, er hat die Evolution hinter sich und genau. LA Knight, würde ich sagen. Man hatte irgendwie für beide das Maximum entdeckt. Das war bei LA Knight das Match gegen Roman Reigns und jetzt ist es die United States Championship und für Damian Priest war es die World Heavyweight Championship, die rechtzeitig für ihn auch noch gegründet wurde, muss man sagen. Und das ist irgendwie cool. Das gefällt mir, denn ich habe nach dem ersten Jey Uso-Match hatte ich Sorge, dass das super, super langweilig wird. Rhea ist Rhea. Also ich persönlich finde die Darstellung nicht so gut, aber offenbar sind die Fans da sehr gut drinnen. Und die Fehde hat man, eine sehr wohlwollende Fehde, glaube ich, als Fan, wo du ganz genau weißt, wer Heel und Face ist und wo du ganz genau weißt, was du auch machen musst. Also das ist natürlich super dankbar für Fans und für WWE und für die Protagonisten. Und zugegeben, so einfach es ist, so gut macht das auch Dominik, finde ich. Also... Es ist unglaublich, was für eine Entwicklung dieser Mann gemacht hat. Vom langweiligsten Superstar im gesamten Roster an der Seite seines berühmten Vaters zum vielleicht wohl gerade besten Superstar, wenn es darum geht, die Fans mit hineinzunehmen. Warum auch immer er das schafft. Also das ist natürlich eine Kunst und du musst wohl auch ein bisschen Glück haben. Deswegen, ich bin noch immer nicht glücklich mit Liv Morgan, keine Ahnung, ich glaube, ich werde auch nie in ihren In-Ring-Stil reinfinden. Es ist so ein Stil, ich weiß nicht, ob man mich versteht, man glaubt, sie botcht super viel herum, obwohl sie es nicht macht. Und das ist irgendwie super komisch, das ist halt eine Sache für mich. Und man vergisst, dass sie Women's Champion ist, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Aber eine Fehde, die, glaube ich, wir wissen es mittlerweile, die geht weiter, aber für einen Mixtag. Und das ist ein richtig kurzweiliges 15-Minuten-Mix-Tag-Team-Match. Eigentlich alles Zutaten, die nicht gut sind in WWE. Man weiß, WWE und Mix-Tag, man hatte auch, glaube ich, mal eine Show auf Facebook, war auch eher semi-gut. Das hier war sauber, weil du halt einfach super gute Charaktere hast, die du nicht einfach random hinausnimmst und sagst, okay, schaut's, wir brauchen jetzt irgendwas, macht's was. Man hat es langfristig aufgebaut und ich glaube auch, dass man sowohl Fans als auch Superstars damit belohnt. Von daher mit Owens und Cody die größte Überraschung. Denn auch hier, muss ich sagen, hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust. Und dann hatte ich einfach Spaß damit und das ist das ist das Wertvollste.
Kurze Ergänzung zu mir. Ich bin bei allen vier Protagonisten, die du kurz eingeordnet hast, bei dir. Ausnahme Liv. Liv ist für mich tatsächlich derzeit made. Also die hat sich, finde ich, in den letzten Wochen derart gemausert, dahingehend, dass sie, glaube ich, jetzt ihre Rolle gefunden hat. Und ein Stück weit bin ich dann wieder auch doch bei dir, wenn mein Endergebnis auch ein bisschen anders aussieht. Denn ihr In-Ring-Style, wie soll ich sagen, also it looks sloppier than it is, so nach dem Motto. Also sagtest du ja auch, es sieht sloppy-mäßig aus, aber ist es nicht.
Sie hat einen John Cena-Stil.
Ja, ein bisschen hölzern und
wirkt
bei ihr auch so ein bisschen tüdelig manchmal. Aber da bin ich auch bei dir. Aber es ist, wie gesagt, nicht so schlimm, wie es aussieht, was Technik angeht. Aber vor allen Dingen hat sie sich was Charisma und in Ring und auch außerhalb des Rings Präsenz angeht, unglaublich gemacht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein anderes Mädel an der Seite von Dominik so ähnlich funktionieren könnte wie Rhea Ripley. Aber ich finde, Liv funktioniert derzeit auf einem ähnlichen Level. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das macht sie richtig, richtig gut. Und diese Story wurde auch lange genug erzählt. Vor allen Dingen auch, weil du nie genau wusstest, will sie Dom oder will sie eher über Dom an Rhea rankommen. Und nun hat sie den Titel ja. Nun könnte sie Dom ja fallen lassen. Sie ist immer noch da. Also scheint die Frage beantwortet. Man weiß natürlich nicht, wie es weitergeht. Ja, es kann ja immer noch. Also es wird irgendwann da was Twist und Turniges kommen. Ja, irgendwer wird Face Turn irgendwann. Man weiß ja, wie es da im Business läuft. Aber so sehr ich diese Storyline auch, ich sage das auch ganz deutlich, wirklich ätzend finde, weil sie alles bedient, was Wrestling in ein schmuddeliges Licht rückt, so sehr sind die Fans heiß drauf und so sehr, finde ich, ist Liv an dieser Geschichte gewachsen. Also die hat ihre Position gefunden bei WWE und ich glaube, von diesem Level ab gewissermaßen wird sie so schnell nicht runterkommen. Also die ist made, die kannst du jetzt immer irgendwie einsetzen. Du darfst sie nur nicht wieder Richtung Boring Face turnen. Dann wird es schwierig. Aber ich finde, die hat einen sauberen Weg gemacht. Main Event. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da nicht irgendwie entweder aneinander, das glaube ich tatsächlich nicht, so wie ich dich vorher schon angeordnet wahrgenommen habe, anecken oder mit Teilen der Userschaft anecken. Main Event Zeit. Gunther gegen Randy Orton. Für mich ist das ein Match mit zwei Seiten. Klar, jedes Match hat zwei Seiten oder alle Sachen haben zwei Seiten, vor allen Dingen Medaillen. Aber hier ganz besonders. Und ich finde diese beiden Seiten, wenn man sie so wahrnimmt wie ich, sollte man sie auch so entsprechend kommunizieren. Und wieder gilt der Satz, wenn ihr das anders seht, ist das gut. Ich möchte nur zumindest andeuten, warum ich es hier so sehe. Seite 1, das Wrestlerische. Für mich war das kein wirklich gutes Wrestling-Match. Es war kein schlechtes, bitte nicht falsch verstehen. Es war auch kein schlechtes. Aber es war nicht so gut, wie ich mir ein Main-Event gewünscht hätte. Trotzdem war es, glaube ich, exakt der richtige Main-Event für die Crowd. Denn A, es war, wie gesagt, kein schlechtes, wenngleich für mich eben auch kein wirklich überragend gutes Match. Aber es war genau das Match, das die Fans gebraucht haben, um diesen Main Event zu feiern. Und so gesehen war es wieder überragend. Denn was die Fans hier draus gemacht haben, es gab Situationen, wo ich mit den Fans nicht so wirklich glücklich war, in Anführungszeichen. Ja? Ist auch völlig egal, wie ich das sehe. Aber hier, finde ich, haben die Fans, ich sag mal, so eine Art Meisterstück gemacht, was deutsche Crowds angeht. Die Gesänge, fand ich, passten, wirkten auch nicht peinlich. Die Laola-Welle passte. Orton war impressed sozusagen. Es war auch das richtige Flair für Gunther, der sowohl Face als auch Heel, sowohl, sag ich mal, Lehrling gegenüber den großen Orton, als auch trotzdem Dominator im Match war. Also Gunther musste hier verschiedene Sachen vereinen und er hat es, finde ich, sehr, sehr gut vereint. Und Orton war für das, was er darstellen sollte, einfach überragend, finde ich. Blöd nur, dass Orton eben nicht der schnellste Worker ist. Und das wurde hier, finde ich, dann doch, wenn man jetzt nur auf die wrestlerische Qualität geht, finde ich doch manchmal ziemlich deutlich. Unter anderem auch bei dem Spot, wo Gunther durchs Kommentatorenpult ging und Randy gefühlt eine halbe Stunde erstmal die Treppen da aufgebaut hat. Das ist mir einfach zu lang. Gut, man kann sagen, egal, die Fans haben ja trotzdem gefeiert, insofern kann man es auch durchgehen lassen. Aber mein persönlicher Eindruck, boah, nee, war irgendwie, passte so nicht. Das Zweite, was für mich ein Problem war bei diesem Match, Gunther worked ein stiffen Stil. Bei uns im Team kommt er über weite Strecken gut an, bei ein, zwei Leuten so gar nicht. Ich gehöre zu denen, die Gunther-Matches eigentlich immer geil finden. Ich kaufe diesen Stil. Er ist nicht wirklich spektakulär, aber er ist stiff und er wirkt irgendwie ehrlich, in Anführungszeichen. Er wirkt legit. Also das ist immer aufs Mat und so weiter. Und du kaufst Gunther ab, dass er da Passion, Leidenschaft reinsteckt und dass er da auch wirklich an die Grenzen geht, so hardworking man. Das finden die Amis super, das finden die Deutschen super. Wer findet es nicht super, in Anführungszeichen. So Orton, klingt jetzt hart, Orton konnte da nur bedingt mitgehen mit diesem Stil. Und es war auch nicht so gut, dass Orton, sag ich mal, noch langsamer workt als Gunther. Denn was Gunther mit Stiffness und Leidenschaft wegbringt, das ist bei Orton schwierig. Und man hat, finde ich, hier wieder sehr deutlich gesehen, dass bei Orton viel, für mich zu viel, auf die Signatures ausgerichtet ist. Und dass er hier mit Gunther nicht das Match abliefern konnte, was, keine Ahnung, Kevin Owens oder was weiß ich hier hätte abliefern können. Ja, oder Cody oder Punk oder, ja, auch Punk, sage ich hier ganz bewusst. Das war für mich ein Problem. Die andere Hälfte der Medaille oder die andere Seite der Medaille ist natürlich das, was die Fans draus gemacht haben. Das war ein Rahmen, der war Main-Event würdig. Es hat das Match dann besser gemacht für mich, als es qualitativ war. Und vor allen Dingen hat es die Fans in der Halle glücklich gemacht. Und das ist das Beste, was du machen kannst. Ich fand das Ende auch gut, als dann Orton und Gunther im Ring standen. Und da hat man, finde ich, richtig gesehen, dass Gunther sich vollkommen darüber im Klaren war, boah, ich stand hier jetzt mit einer Legende im Ring, ich bin da auch sehr glücklich und stolz drüber, wie es hier gerade gelaufen ist. Darf er auch sein, das Match war, wie gesagt, auch alles andere als schlecht und ich meine, 35 Minuten musst du auch erstmal im Ring da performen auf diesem hohen Level. Und er hat es, finde ich, sehr, sehr gut geschafft, das kann er wie wenige, kann das Gunther. Einerseits hier die Rolle des Lehrlings in Anführungszeichen zu geben, der den Legendenstatus von Orton absolut anerkannt. Ich will nicht von Fanboy reden, das ist das völlig falsche Wort. Ja? Aber von gesundem Respekt für den Mann, der ihm da gegenüberstand und trotzdem derart in Gimmick zu bleiben, dass er jetzt hier derjenige ist, der overgegangen ist und er ist der Dominator, so nach dem Motto. Orton hat es, finde ich, auch gut gemacht, von wegen hier, ich bin eigentlich der Star, aber ich erkenne an, dass du jetzt hier the next big thing bist und so weiter. Gegenseitig Respekt gezollt, passte. Passte für mich 5 Milliarden Mal besser als Brock, der den Arm von Cody hochhebt. Und das waren für mich die beiden Seiten. Alles in allem war es völlig der Bash in Berlin Main Event Geschichte würdig. Wrestlerisch für mich durchaus beileibe nicht immer, aber als Gesamtpaket, insbesondere von den Fanreaktionen, man es meines Erachtens nicht besser machen.
Ja, ich glaube, die ganzen Facetten sind sehr gut zusammengefasst worden. Also du hast natürlich diesen Main Event und der kann für sich in dieser Art und Weise eigentlich nur da stattfinden, Bash in Berlin, auch aufgrund der Sache, wie man mit Gunther umgegangen ist, beziehungsweise dass man ihn auch als Hometown Hero auch inszeniert hat. Dieses Match bei jedem anderen Pay-Per-View, glaube ich, wird super schwierig, auch für die Fans, vor allem in Amerika, glaube ich. Also das ist, glaube ich, das funktioniert dort nicht.
In Amerika wäre es gestorben.
Das safe. Ja. Also da war es sicher 10, 15 Minuten zu lang. Ja, Orton ist John Cena. Einfach nur in Ich mache nicht Hollywood. Und deswegen bleibt er der WWE länger erhalten. Er ist eine Institution, er ist eine Legende und es funktioniert. Und die Fans wollen ihn sehen, die Fans sind gierig, ihn zu sehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und es ist auch ein Orton, der jetzt reflektiert und sagt, okay, mein Rücken ist sowas von im Arsch. Ich habe nicht mehr viel, deswegen genieße ich das. Und man merkt das und das ist hilfreicher. Aber ändert halt nichts an seinem Stil, der natürlich wahrscheinlich der Stil ist, der ihn ja irgendwo zu dieser Legende gemacht hat. Ein bisschen so diese Viper, die um ihr Opfer herum schleicht und dann Bisse setzt und natürlich seinen Heel-Fäden. Das zieht sich natürlich mit und das hat er jetzt noch immer nur in einer Face-Variante, die für mich halt eher nicht so passt zu Orton. Gleichzeitig, alles, was man hier gemacht hat, war vollkommen richtig. Also genauso musst du das machen. Es ist ein Wrestling-Match, es ist ein langes Wrestling-Match, mit Haltegriffen, mit Stiffness von Gunther und mit ja, abgebrüht halt von Orten. Und deswegen, nochmal schaue ich mir das Ding nicht an, das sage ich mal so. Und es hat mich, Orton hat mich so stark an Edge erinnert, wo er zurückkam und die Fans waren gierig und er wollte es nochmal beweisen und dann hat er so ein 45-Minuten-Match gegen Roman Reigns bekommen, glaube ich, bei Money in the Bank. Und ich habe da 5-mal geskippt, glaube ich. Das hat mich irgendwie so an dieses Match erinnert und da habe ich gemerkt, ich habe mich satt gesehen an einem Superstar, den ich so gern habe. Bei Orton vielleicht matchtechnisch tatsächlich, aber man steckt ihn ja, glaube ich, nicht mehr so oft in 35-Minuten-Wälzer. Und wenn man ihn so einsetzt wie ein bisschen davor, bin ich eigentlich einverstanden, nur soll er halt nicht so der Babyface sein, der sagt, hey Cody, du bist voll cool und ich will dich beschützen und gemeinsam verteidigen wir deinen Titel. Und jetzt geben wir uns ein Küsschen auf die Backe. Das nicht. Ich würde mir schon gern wünschen, dass man da die Viper rausholt, aber in abgeschwächten Varianten. Also nochmal ein 40-Minuten-Wälzer von Orton. Ich wüsste nicht, in welcher Variante das noch möglich ist. Hier hat es einfach gepasst. Man hat ihm ein Brett vor die Brust gesetzt, Gunther, und es war sowas wie eine Fackelübergabe, die Gott sei Dank mal gut gemacht wurde, weil sie irgendwie nicht Hulk Hogan ist oder John Cena oder eben Brock Lesnar mit Cody Rhodes. Und das hat mir dann gut gefallen. Also ich gehe raus mit einem guten Gefühl für Gunther. Ich glaube, das hat er irgendwie auch gebraucht. Das gegen Damian Priest, seine plötzliche Gimmick-Veränderung, hat mir große Angst gemacht. Hier hat man dann wieder Gunther gesehen, wie er lebt und lebt. Aber ich glaube, so mit anderen Gegnern, ja, jetzt haben wir Sami Zayn und Punk, muss man schauen, aber ich glaube, mit anderen Gegnern kommt das noch besser zur Geltung. Und ohne irgendwie negativ zu sein, ich glaube schon, dass auch hier große Sterne gezückt werden, denn eigentlich hat man hier sowas wie ein Kunstwerk geschaffen, rundum, mit den Spielchen am Anfang, mit Stiffness, mit Haltegriffen und das hat man abgerundet mit einem interessanten Finish, finde ich. Also das hätte man so auch nicht machen müssen, zeigt auch, dass Orton hier alles gegeben hat und gewillt war, jetzt nicht die größte Peinlichkeit hinzunehmen, mein Gott, aber trotzdem zu sagen, okay, weißt du was, ich werde hier nicht gepinnt, sondern ich verliere das Bewusstsein. Also passt das für mich, bin damit zufrieden und trotz tatsächlicher Schwächen, die, glaube ich, wir beide erkennen, kann man schon die Umstände hernehmen und sagen, man muss es eigentlich genau so machen. Und das ist für mich so die größte Zusammenfassung, die ich Bash in Berlin geben kann. Man hat alles so gemacht, wie man es machen musste, für genau ein solches Non-Canon-Event, wie ich es sagen wollen würde.
Bin ich bei dir? Das Einzige, wo ich vielleicht differenziert rangehen würde, wäre tatsächlich die Länge. Also 6-7 Minuten hätte der Main-Event durchaus kürzer sein können, aber auch nicht müssen. Ne? Also da bin ich bei dir, man kann es durchaus so machen. Und wenn der einzige Aspekt, zumindest unter dieser Konstellation, die wir hier hatten, dann die zeitliche Komponente ist, dann ist es okay. Denn wir werden von Randy Orton kein High-Flying-Match sehen. Ja, was Randy Orton von Dives hält, ist hinlänglich bekannt. Ja, damit sind wir durch, was den Bash angeht. Und ja, Sterne könnte man nochmal geben. 4 sind es für mich tatsächlich nicht. 3,5. Meltzer wird, glaube ich, 3,75 geben. Was gibt Chris?
Also das Match, wie gesagt, das ist für mich 3 Sterne, egal wo es stattfindet. Mach mal 3,5 für die Fans. 3,5.
Für das Kunstwerk sozusagen.
Für das Kunstwerk,
ja, richtig. Ja, das spielt ja bei Meltzer mit rein, aber wenn man ihn so kennt, mal mehr, mal weniger. Also ich habe das Gefühl, dieser Kunstwerkfaktor bei Dave.
Glaubst du, gibt er hier 5?
Bitte?
Glaubst du, gibt er 5?
Hier? Nein.
Okay.
Er hat ja Brian gegen Strickland nur 5,25 gegeben. Da wird er hier nicht 5 geben.
Das waren nie und nimmer 5 Leute übrigens.
Was? Ich habe tatsächlich auch Strickland gegen Brian habe ich auch nicht bei 5 Sternen gesehen tatsächlich, weil mir dafür 15 Minuten lang zu wenig war irgendwie. Der Rest war Magie. Also die letzten 10 Minuten waren Magie. Touché. Aber vorher war mir das teilweise etwas zu mau. Aber hast du es gesehen? Hast du, musst du ja, klar.
Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen, weil irgendwie, es hat mich interessiert, das ganze Social Media ist explodiert, alle haben gesagt, bestes Match ever. War ein emotionales Match, war schön, Brian zu sehen, irgendwie, es hat ihm Spaß gemacht, tolle Einzugsmelodie, Swerve als ein großartiger Champion, aber so Sachen, die mir nicht gefallen, Familieninszenierung, Verletzungsinszenierung, das kennt man bei Brian halt seit 2014. Und Hangman, der eingreift, auch wenn das storyline-technisch irgendwo Sinn macht. Alles für mich Sachen, die nicht in einem 5-Sterne-Main-Event reingehören. Für mich muss er irgendwie für sich alleine stehen. So ein bisschen wie Gunther und Orton, muss ich sagen. Aber Magie am Ende, definitiv, definitiv.
Ja, ich bin bei 4¾ tatsächlich. Und hätte man ein paar Nuancen anders gemacht und zu Anfang ein bisschen mehr, sag mal, Flow, wie ich das sage, ein bisschen mehr Popcorn, wäre ich auch safe bei 5 Sternen gewesen. Aber so war ich es dann nicht ganz. Aber wie gesagt, das Ende, also ich habe es gefühlt und wie ich es gefühlt habe, das kann ich schon sagen. Ja, wir waren jetzt ja gerade fertig mit Bash in Berlin, sind dann so eigentlich ungeplant kurz nochmal auf Brian gegen Swerve gekommen, wollen aber jetzt wieder zurück zu WWE und beim Bash ansetzen, den hat ja Gunther gewonnen. Und nun wird gemunkelt, dass Gunther zur Series gegen Punk vielleicht antreten könnte. Das ist natürlich jetzt eine Meldung, die aufhorchen lässt, denn Punk steckt jetzt ja noch in der Fehde gegen Drew. Das heißt, beim nächsten Pay-Per-View müsste er Drew jetzt flott abfrühstücken, um dann in die Fehde gegen Gunther zu gehen. Aufs Match hätte ich tatsächlich unglaublich Bock, weil Punk kann immer noch Dreck fressen, sozusagen. Also das wird spannend. Also ich bin deutlich interessierter in Bezug auf Gunther gegen Punk, als ich es Match und wrestlerisch technisch in Bezug auf Gunther gegen Orton war. Denn Orton hat einen feinen Job gemacht, ja. Und man darf auch, das hat Chris, finde ich, sehr schön gesagt, man darf nicht vergessen, dass Orton nur mit dem Rücken nur auch nicht mehr den Körper eines 20-Jährigen hat, sozusagen. Der hat ja eine Vorgeschichte, was das angeht. Und eine ziemlich intensive Vorgeschichte. Natürlich, Punk hatte auch so seine Probleme, ist jetzt auch nicht der verletzungsunanfälligste, wie ich ihm ja auch schon angesprochen habe. Aber Punk gegen Gunther, boah, da habe ich richtig Bock drauf, weil Gunthers Stil könnte mit Punks Dreckfresser-Stil ziemlich gut funzen. Man muss bei Punk mit High-Flying-Aktionen so ein bisschen aufpassen. Er wird sie sich nicht ganz nehmen lassen, glaube ich, in diesem Match. Also es wird schon cool, wenn es denn soweit kommt. Aber Chris, wer soll's gewinnen?
Das ist für mich eine Situation, die wüsste ich zu beantworten, wenn man weiß, wie lange man den guten Seth aus den Shows irgendwie schreiben möchte und was man für
Wrestling 10 Jahre.
ich denke, der wird früher zurückkommen, der Mann, aber CM Punk, ich glaube, jeder kennt irgendwie so mein Faible für Punk, auch wenn ich irgendwie die letzten Promos alle, ja, die habe ich genutzt, um einzuschlafen. Das war auch die letzte bei Monday Night Raw. Aber natürlich ist das irgendwo auch ein Match, wo man sofort dran gedacht hat, als beide sich in derselben Company befanden. Ja, also gibt so ein paar, die reimt man sich zusammen und auf das hier habe ich schon große Lust. Du hast sie eigentlich angesprochen, die Qualitäten, die beide haben. Punk, der draufhauen kann, Gunther, der auf jeden Fall draufhauen kann. Und ich denke auch, dass die Promo-Duelle der beiden super, also die werden schon sehr saftig. Wer gewinnt? Also eigentlich muss Gunther gewinnen. Das ist so unglaublich schwer. Dieser World Heavyweight-Titel hat ein paar schwierige Wochen und Monate gehabt mit einem Champion, der ja ihn bekommen hat, ja einfach hingeworfen bekommen hat. Ja, Seth Rollins, die Seth Rollins Championship, wie sie hier auch betitelt wurde. Und dann hat Priest eigentlich was Gutes draus gemacht. Und dann wurde die Regentschaft irgendwie, ja, für mich vorzeitig beendet und jetzt hat Gunther den Titel und er musste erstmal einen Gimmickwechsel irgendwie hinnehmen und jetzt kommt er mit einem großen Sieg heraus. Es wäre blöd, bei der Series dann diesen Titel zu verlieren, denn dann schaue ich mir Gunther an und denke mir, da ist ein Mann, der hat so gefühlt irgendwie seine ganze Karriere bei WWE als Champion verbracht. Jeder wartet darauf, dass er der Next Big Thing ist. Jeder wartet, dass er quasi die WWE trägt und ich persönlich warte eigentlich auch noch immer auf diesen speziellen magischen Moment, wo er die Sphären betritt, jetzt nicht vielleicht eines Roman Reigns, ich glaube, Roman Reigns ist irgendwo auch eine Koryphäe jetzt, aber dass er reinfindet, dass man sagt, okay, das wurde jetzt nicht für Bash in Berlin gemacht, sondern wir vertrauen diesem Mann, der eigentlich so ein bisschen auch das Charakterliche oder das Wesen von einem WWE-Heel sprengt. Ja, es ist jemand, der jetzt nicht da reinpasst, finde ich, ja, sondern es ist mal wieder was, oder mal, es ist was komplett Neues, was anderes, es ist ein Wrestler, ja, und ich bin gespannt, ob er da reinfindet, weil im Moment suche ich noch nach ihm, also im Moment fand ich die Priest-Regentschaft einfach farbiger, und ein Match gegen Punk, das kann helfen, vor allem, wenn du dann sagst, Orton besiegt, Punk besiegt, und vielleicht kommt dann irgendwie Brock, und den besiegst du auch, dann befindest du dich, glaube ich, irgendwo in der Elite. Und dann ist man irgendwo mit den Scheuklappen aufgesetzt, wo es einfach läuft. Ich weiß nicht, so Becky Lynch mit Big Time Bags, da hatte sie die Scheuklappen auf. Ja. Roman Reigns in seiner Bloodline-Ära, das waren Scheuklappen, das funktioniert, das passt, das ist cool. Orton als die Viper, also genug Beispiele. Und ich befürchte nur, man wird früher oder später Punk zum Champion machen, weil es einfach zu gut funktioniert. Also ich glaube, man merkt, bis auf die Berlin-Fans irgendwie, er wird überall super hart bejubelt, auch bei Raw. Die Leute hängen an seinen Lippen und er benimmt sich artig. Und ich glaube, Triple H möchte das belohnen. Er möchte das belohnen und sagen, du pass auf, Punk, du bist in einem Alter, da ist wahrscheinlich jetzt nicht 5 Regentschaften drin, sondern vielleicht nur noch eine. Machen wir die speziell. Du bist hoch, du verkaufst super viel Merchandise und du bist farbiger als vielleicht jetzt Gunther. Wir geben dir den Titel und dann beenden wir diese großartige, super wichtige Story mit Seth freaking Rollins. Und ich befürchte, das ist das Match, was wir dann auch sehen werden bei WrestleMania. Und ich glaube, man geht mit Punk als World Heavyweight Champion. Ich als Punk-Fan sogar würde das nicht gut heißen, weil ich das Match einfach nicht sehen will. Und ich einfach möchte, dass man den kompletten Abzug drückt, wenn es um die Darstellung von Gunther geht, weil im Moment schöpft man es noch nicht aus. Im Moment bin ich noch nicht da, wo ich war, als er so 400 Tage Intercontinental Champion war. Das war einfach Prime Gunther, weil er durfte, sage ich mal so. Ich glaube, er bekommt langsam die Grenzen eines Champions aufgesetzt, wenn man weiß, was ich sagen will. Er ist ein WWE-Champion und man muss sich entsprechend, glaube ich, kleiden, benehmen und aufführen. Der Intercontinental-Champion Gunther war noch immer Gunther von den Indies, Gunther von NXT UK, Gunther von NXT. Jetzt ist er ein WWE-Champion, sagen wir es mal so. Und ich hoffe, man gibt ihm Zeit, um das in eine Ordnung zu finden. Und eine Niederlage gegen Punk ist nicht das Schlimmste, aber würde irgendwie schon für mich eindeutig zeigen, dass man mit ihm nicht so weit gehen möchte, wie, glaube ich, viele andere Fans. Wie gesagt, das Prospekt meiner Angst ist Seth Rollins und diese Fehde, die man seit gefühlt Survivor Series 23, war das 23? Ja. Seit Series 23 köcheln lässt und eine Verletzung von Punk und jetzt mehrere Verletzungen von Rollins haben das verhindert und ich glaube, Triple H ist super geil auf diese Fehde.
Ja, ich glaube auch einige Fans werden das gut finden und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass Punk nicht gewinnen wird gegen Gunther. Es wäre way too rushed. Ich meine, er ist immer noch mit Drew in der Fehde. Das heißt, da ist nicht viel Zeit, um da irgendwie was heiß zu machen in Bezug darauf, dass Punk jetzt mit Gunther auch schon vom Zeitlichen her eine Todesfehde kreieren könnte, die Fans derart in ihren Bann schlägt, dass das so Danielson gegen Swerve Strickland Feeling bekommt. Es ist schlicht unmöglich. So, und deswegen glaube ich tatsächlich, du hast den Namen schon angesprochen, dass Rollins eingreifen wird und Punk den Sieg kosten wird und man dann erstmal mit Punk gegen Rollins fäden wird. Und das wird sich dann auch über einen Rumble vielleicht hinausziehen. Und dann wird alles davon abhängen, ob Steve Austin Zeit, Lust hat und WWE viel Geld hat, um dann eventuell Austin gegen Punk vielleicht zu bringen. Das ist natürlich auch jetzt sehr großes Fantasy-Booking. Aber ich glaube, wenn Austin sagt, hier, warum denn nicht? Ja, ich hätte Bock. Dann wird Hunter sicherlich bestimmt das Telefon nicht gleich auflegen, sondern sagen, okay, können wir vielleicht mal reden. Was geht körperlich, was geht finanziell, was geht mit Punk? Denn dass man da was draus basteln könnte für Mania, das kann ich mir schon vorstellen. Und selbst wenn man eben nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, ist Rollins und Punk eine super Übergangsfehde, um zu gucken, was machst du mit dem Gewinner der Fehde dann Richtung WrestleMania. So. Und ich denke mal schon, dass Hunter mit Punk gehen wird Richtung Mania, aus dem Grund, dass er deutlich machen möchte, dass er über der Vergangenheit steht. Ja, die Hölle ist zugefroren, haben wir schön gehört von Punk. Und vielleicht hat ist Punk sich auch in die vertraglichen Statuten reinschreiben lassen, nach dem Motto, ja, ich komme, aber ich hätte gerne mal einen Titel noch gewonnen. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wie groß war die Verhandlungsposition von Punk. Damals kam er ja zur Series 23 zurück. Und da war er ja, sag ich mal, nicht das heißeste Eisen, so wie es damals hieß, als er von AEW ja auch gegangen ist. Das ist ja noch nicht so lange her gewesen im Vorfeld, ich glaube 2-3 Monate. Und ich glaube, da hatte Vince ja im Vorfeld sogar noch ein bisschen mit Punk gesprochen und hieß, ja, nee, doch nicht und vielleicht doch und so weiter und so fort. Also man weiß, das will ich damit sagen, man weiß eben nicht, wer da damals die bessere Verhandlungsposition hatte. Man weiß nicht, ob WWE Punk unbedingt wollte oder ob Punk zu WWE zurück wollte, ob es eine Zweckehe war, ob da ganz andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, wissen wir nicht. Und deswegen wissen wir natürlich auch nicht, inwiefern Punk sich das vertraglich festschreiben hat lassen, beziehungsweise inwiefern er überhaupt die Verhandlungsposition hatte, derartige Ansprüche A zu stellen und B durchzusetzen. Das wissen wir alles nicht. So, und davon ist natürlich auch abhängig, wie die Road aussehen wird für Punk. Für Rollins mache ich mir nie Gedanken. Der wird allerdings, glaube ich, auch nicht bis auf Weiteres das heißeste Eisen im Feuer sein. Da ist Hunter auch gut beraten, jetzt mit anderen Leuten erstmal zu gehen, glaube ich. Also zum Beispiel mit Gunther. Rollins hatte schon genug WrestleMania-Momente und Rollins ist immer, immer ein Draw für Mania im Mid-Card-Bereich, was bei Mania Mid-Card ist. Also sorry, das ist ja nun auch nicht das Schlechteste. Ich glaube, Rollins wird irgendwann noch einen großen Run bekommen, spätestens wenn er on his way out ist, aber da ist er eben noch lange nicht. Und deswegen, glaube ich, muss man jetzt nicht den Fokus auf Rollins setzen. Er hatte ja nun auch vor kurzem erst auch noch eine Regentschaft gehabt. Ja, damit haben wir das durch. Wir hätten jetzt noch kurz was gesprochen über Domestic Violence, aber ich muss gestehen, wir haben es ja eingangs schon gesagt, viel mehr möchte ich da auch gar nicht mehr hinzufügen. Ja, also Odyssey Jones jetzt nicht mehr bei WWE stand jetzt. Da sind Anschuldigungen häusliche Gewalt relativ konkret. Bei Tristan Archer ist es genau das Gleiche. Ich sagte ja schon, es muss jetzt aufbereitet werden. Es muss geguckt werden, was ist wirklich passiert, was ist beweisbar. Dann wird man gucken, was juristisch am Ende rauskommt. Booking-technisch wird es jetzt erstmal, so wie es aussieht, schwierig. Es gab schon genug distanzierende Äußerungen. WWE hat ja auch sehr schnell reagiert in Bezug auf Odyssey Jones. Ich weiß nicht, Chris, ich würde da am liebsten nicht mehr viel dazu sagen, weil jetzt einfach wieder abgewartet werden sollte, was genau passiert. Und solche Fälle kommen eben leider immer wieder mal vor.
So würde ich das unterschreiben. Das Einzige, was ich, glaube ich, auch noch mal als großen Unterschied sehe noch zu Vince McMahon-Ära, glaube ich, ist, dass man super konsequent war und super schnell. Man hatte diese Fehde aufgebaut und dann war plötzlich sofort weg von der Homepage und keine Erwähnung in der Show. Also ich glaube, das nimmt man bei WWE mittlerweile deutlich ernster und ich glaube, das ist auf jeden Fall positiv.
Perfekt. Dann hätten wir jetzt tatsächlich noch die Weekly. Wir sind podcast-technisch von der Zeit schon relativ weit fortgeschritten, roundabout 75 Minuten. Natürlich können wir den Weekly-Podcast nicht machen, ohne überhaupt kurz in die Weeklys reinzugehen. Deswegen würde ich vorschlagen, Chris, wir machen hier ein Kompro-Chris. Gott, ist das. Ja, also bei sehr schlecht. Bei erbärmlich schlechten Wortwitz wollte ich einmal gucken, ob ich mit unserem Stefan mithalten kann, der die Latte nun wirklich, wirklich sehr niedrig gesetzt hat. Ich glaube, ich konnte es gerade aber unter, unterbieten. Ja?
Ich denke auch.
Ich habe aber auch wirklich lange überlegt. Ja, also Respekt überhaupt an Stefan, als ob ich mir überhaupt im Vorfeld so viele Gedanken machen würde, so eine super Anmoderation darunter zu rocken. Chris und ich, Vorbereitung beläuft sich auf, wenn es gut läuft, 3 Minuten und 54 Sekunden und dann gehen wir on air. Ich glaube, Stefan hat gefühlt 5 Nächte durchgearbeitet, um diese Anmoderation rauszukriegen. Also die Wortwitze waren wirklich sehr erbärmlich, muss ich mal sagen, aber dafür sehr gut einstudiert. Aber ihr seht ja, aus dem Stegreif unterbiete ich das mit links. Also, der Kompro-Chris zu Raw lautet kurz und knackig, würde ich sagen.
Ich werde mich versuchen, kurz zu halten und ich werde auch nur ein paar Sachen raussuchen, die interessant ist und interessant sind. Ja, wir haben schon über das Mixed Tag Team Match gesprochen, deswegen kann man hier eigentlich sich relativ kurz fassen. Die Fehde ist noch nicht vorbei, also Rhea Ripley kam heraus, war sehr glücklich, dass gewonnen wurde. Sie macht Jagd auf den Titel von Liv. Dominik kam heraus mit einer ordentlichen Verletzung im Auge, sieht sehr bitter aus. Und hat gesagt, ja, Liv hat keine Angst vor dir, sie wird dich besiegen. Und dann gab es eben die Attacke. Ich glaube, da gab es auch einen kleinen Fauxpas, da ist Rhea im Seil hängen geblieben, wurde aber gut ausgenutzt von Liv. Das hat sie, glaube ich, sehr spontan entschieden.
Ich habe mich gefragt, was vielleicht gewollt war. Ich habe nochmal in Replay angeguckt.
Ah,
Rhea stand ja so, dass sie das eine Bein genau zwischen mittlerem und unterem Seil hatte. So nach dem Motto, als ob das vielleicht geplant sein konnte. Aber ich meine, einen Spot zu planen, du kannst ja eigentlich nicht derart auf das Knie gehen, weil du weißt ja nie, wie du fällst. Du weißt ja nie, wie das Knie letzten Endes belastet oder vielleicht sogar verdreht werden kann. Also wenn der Spot gewollt war, hat man aber sehr hoch gepokert, muss ich sagen. Ja. Wenn er improvisiert war, war es mega.
Also Hut ab, vor allem, du weißt auch nicht, wie du mit dem Kopf aufkommst.
Eben, oder mit dem Rücken. Du kannst ja auch fies da auf den Apron knallen. Also da habe ich genau geguckt. Das sah schon, ich habe so immer Mick Foley-Gedanken da, 1994, wie er da mit dem Kopf da hängen geblieben ist. Das ist, also Seile ist immer so eine Sache.
Auf jeden Fall, falls das ein Unfall war, ist es gut improvisiert von Liv, die einfach sofort quasi in die Attacke geht. Und safe von Damien Priest und ja, da wird man weiter diese Fehde pushen, ist auch in Ordnung, ist auch konsequent. Wyatt Six, ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, niemand ist uns böse, wenn wir da nicht so viel drüber reden, denn das, was ich anfangs gar nicht so schlecht fand, wird jetzt ausgeschlachtet. Also Bray Wyatts Legacy, das ist vollkommen in Ordnung, das ist okay, aber jede Woche das Gleiche. Es gibt aber jetzt, glaube ich, eine ganz gute Ansetzung, ein 8-Man-Mix-Tag-Team-Street-Fight. Könnte cool werden. Ich glaube,
dann hast du das Stable auch durch. Ich meine, was soll noch kommen? Aber das ist Midcard as Midcard can get. Ja,
genau. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Also ich bin nicht unzufrieden damit. Sonst der Rest, ja, also ich weiß nicht, CM Punk, wir haben es schon angesprochen, er hat nichts Neues gesagt.
Und ich ziehe mal meinen Kaugummi in die Länge. Vielleicht kommt das so ein bisschen. Und anbiedernd, egal.
Ja, es ist Punk mit einem Maulkorb. Und Triple H hat ihn dann alleine. Er sagt, ja, hier, Gunther, ich will den Titel. Ich werde Jagd auf dich machen und du wirst sehr oft meine Musik hören. Und dann hat McIntyre ihn attackiert. Es gab schon schlimmere Attacken. Und hat dann diese ominöse Kette, das Armband von CM Punk, diesmal auch zerstört. Also eigentlich, worüber kämpfen? Was ist der Ding, was man sich hier noch prügelt? Auf jeden Fall, klar, man hat es, glaube ich, besser inszeniert als die Ulla Fala, finde ich, bei der Bloodline. Die Kette ist schon sehr wichtig oder das Armband vielmehr für Punk. Drew hat es zerstört. Ich denke, es ist für niemanden mehr eine Überraschung, dass es bei Bad Blood dann wahrscheinlich ein Hell in a Cell-Match gibt. Ich denke, es ist ein würdiger Abschluss, aber es ist für mich zu Ende erzählt und sowohl Promo als auch Angriff waren nichts Neues. Und deswegen, ja, die Aktie von Drew ist bei mir aber trotzdem noch oben. Irgendwie, keine Ahnung, er ist Damien Priest und wo er einfach, man weiß, was man bekommt und es ist irgendwie okay und es ist gut.
Weißt du, was mir gerade einfällt, wo du gerade sagtest, die Kette ist zerstört, worum geht es jetzt eigentlich noch?
Ja.
Irgendwie, was Jacob Fatu vielleicht elevaten könnte, weil du auch die Ulla Faller angesprochen hast, dass Jacob einfach die Ulla Faller aufisst und dann, das wird auch zu seinem Gimmick passen und dann ist er eigentlich der Tribal Chief, weil Roman und Solo gucken dann ganz bedröppelt, Roman ist für mich sowieso, by the way, kälter als die Eiszeit derzeit. Ja, also dieses Comeback-Ding hat, glaube ich, so gar keinem gut getan. Reigns ist wirklich vom Olymp runter in den Sumpf. Das, oh, da war alles falsch an diesem Kurz-Comeback. Eigentlich der Einzige, der elevated werden könnte, ist Jacob. Er soll mal die Ulla-Faller aufessen und dann kann ihm gar keiner was, weil dann wird er immer Tribal Chief bleiben, denn die Ulla-Faller ist dann ja in ihm für immer. Genial.
Ganz ehrlich, das würde zu ihm super passen.
Dachte ich auch. Also klang ziemlich bescheuert, ist es auch, aber es wird irgendwie voll in Gimmick sein.
Es ist, ja, wie gesagt, das mit Roman Reigns, diese Musik, Gott im Himmel, wieso hat man das gemacht? Ja gut, Intercontinental Championship.
Ja, und vor allen Dingen auch random aus den Shows geschrieben. Ja,
as
boring as it can get.
Mann, es ist der Tribal Chief, es ist Roman Reigns und dann reicht ein Angriff und er ist fünf Wochen weg. Mann, ich meine persönlich, keine Ahnung, er hat ein paar Schicksalsschläge hinter sich und er ist ja noch immer, auch aufgrund seiner Vergangenheit, wahrscheinlich muss man da vorsichtig sein. Aber dann hol ihn nicht zurück.
Lass ihn raus aus den Shows. Der Hype. Comeback-Hype wäre tausendmal größer gewesen. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, ist Solo jetzt auch nur eine Haaresbreite größer geworden dadurch? Nein, der Einzige ist Jacob, der größer geworden ist. Das war nix.
Also gut, ja, man hat eine gute Chance, mit Jacob jemanden zu bekommen daraus, der elevated, aber ja, jetzt wird es ja auch nicht mal irgendwie was bei der Series geben, da ist die Zeit zu knapp. Also ich habe keine Ahnung, was man plant, weil Mania ist noch weit weg, okay, aber das ist ja auch dann eine große Planung. Intercontinental Championship. Wir suchen Number One Contender und haben da ein Turnier. Und schöne Überraschung. Ilja Dragunov hat sich gegen Dragon Lee und Dominic Mysterio durchgesetzt und advanced quasi. Auf der anderen Seite, da muss ich schnell vor, genau, Braun Strowman, der hat leider richtig bitter für Bronson Reed, den er setzt, Covid-19, und hat Sheamus und Ludwig Kaiser besiegt und advanced damit auch. Blöd für Bronson Reed, ich glaube, du hast es angesprochen, die Vorwochen oder vor zwei Wochen. Man hat alles so perfekt gemacht und jetzt haut ihn da diese Krankheit weg und ich hoffe, das wird, also dass er natürlich gesundet schnell und WWE nicht bremst, weil man irgendwie glaubt, ja okay, er ist nicht reliable. Also super schade, denn ich denke, das wäre eine ganz coole Idee gewesen, wenn Bronson dieses Turnier gewinnt und vielleicht auch dann Jagd macht auf die Intercontinental Championship gegen Bronson Reed. Auch schwierig, das Ganze zu booken, aber ist ja jetzt im Moment auch leider kaputtgeschlagen worden. Wir haben sehr viel über Gunther gesprochen. Er kommt raus und sagt, ich habe den besten Randy Orton geschlagen, also die beste Version, die es gibt. Weiß ich nicht. Ein kaputtgeschlagener Orton mit über 40 und einem Rücken, der wahrscheinlich sämtliche Schrauben drin hat, aber trotzdem natürlich ein großer, großer Sieg. Und dann plötzlich kommt Sami Zayn heraus und ich denke mir, das ist nichts für mich. Und er sagt, ja, Macho Man, Randy Savage, Triple H, Bret Hart, alle haben die Intercontinental Championship quasi geehrt und dies als Sprungbrett genutzt. Das mache ich jetzt auch. Und Gunther hat gesagt, ja, das sind schon krasse Legenden, nur irgendwie bist du kein Teil davon, Sammy. Und ein Titelmatch kriegst du auch nicht. Dann geht er raus und Sammy, auch hier zugegeben, das Kevin Owens-Syndrom, wenn er intensiv wird und das fühlt, dann ist das nicht schlecht. Und diese letzten Minute fand ich von dieser Promo dann eigentlich ziemlich cool, denn Gunther geht und das Mimikspiel war fantastisch, denn er geht raus und dort, wo ihn Sammy sehen könnte, grinst er. Und als er ihm den Rücken zudreht, dann ist er schon noch ein bisschen so, das ist ja der Typ, der mich besiegt hat. Viele haben das nicht geschafft. Und Sammy dann mit seiner intensiven Herausforderung, ich weiß, dass du Angst hast, Gunther, aber ich werde diesen Titel mir holen. Und erneut, dort, wo er ihn nicht sehen kann, grinst er. Und dort, wo er ihn sehen kann, grinst er ihn an. Und wenn er sich wegdreht, ist da diese Sorge drin. Und ich finde, das haben beide gut gemacht. Will ich dieses Match sehen? Nein. Und das tut mir leid für Sami Zayn-Fans, aber es ist irgendwie erledigt. Es ist erledigt. Und wir werden dieses Match bekommen, ich glaube, bei Bad Blood. Und dann geht es sich ja irgendwie aus für Punk, glaube ich. Also, weiß nicht. Hast du Lust auf dieses Match? Ich weiß nicht.
Nee, aber das ist auch mein Problem, beziehungsweise deins, also unsers. Booking-mäßig ist es gar nicht schlecht erzählt. Also, Mania hat Zayn als Underdog gewonnen. Gegen Braun hat er zumindest auch mal verteidigt, hat dann gegen den besseren Braun verloren und nun kann er eben sagen, pass auf, I got your number, ich habe dich geschlagen, ich kann es vielleicht wieder. Sie verkaufen es gut. Es ist eine Match-Ansetzung mit Hand und Fuß. Und das erste Match war auch nicht schlecht bei Mania von
den beiden. Ja.
Das war wirklich eine runde Sache. Und ich glaube, so müsste man es sehen, denn die werden da ein gutes Match machen. Zayn wird sich den Hintern abzählen, Gunther wird stiff zu Werke gehen, das wird nicht schlecht. Brauchen tue ich es tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, als Match wird das schon gut.
Denke ich auch. Und ja, abschließend vielleicht, weil ich glaube, wir haben es kurz angedeutet, Women's Tag Team Division, die Unholy Union, haben Damage Control besiegt für die Number One Contendership. Weiß nicht, ob das sein musste, aber es gibt dann nächste Woche dieses Tag-Team-Titel-Match, es gibt das Eight-Person-Street-Fight-Match und es gibt ein Fatal-Four-Way-Match zwischen Uso, Pete Dunne, Dragunov und Strowman. Also eine ganz ordentliche Matchcard für nächste Woche. Das Einzige, was ich zu Raw sagen kann, es ist noch immer für mich eine super saubere Show. Also ja. Ich weiß nicht, ich schaue mir das an und denke mir, weißt du was, ja, das kann man so durchschauen. Aber es kommt mir so vor, als wäre man in einer Phase, die ich nicht so bestimmen kann. Es ist die, ich mag dieses Essen sehr gut, aber es ist gerade zu viel. Ich lege es mal in den Kühlschrank und dann vergisst man es ein bisschen drin. Bevor es aber zu schlecht wird, wärmt man es nochmal auf in der Mikrowelle. Dann ist es zwar noch immer cool, aber frisch schmeckt es halt auch nicht mehr. Und im Moment ist WWE wohl im Verwaltungsmodus und man will einfach jetzt mal das Jahr langsam Richtung Weihnachten verfrachten. Man arbeitet an seinen wichtigsten Storylines und wird dann wahrscheinlich ordentlich Fahrt aufnehmen Richtung Royal Rumble und dann wird das Produkt, glaube ich, wieder richtig, richtig gut. Aber so fehlt mir vielleicht die ein oder andere Überraschung und es fehlt mir tatsächlich auch, und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, es fehlt mir ein Roman Reigns in seiner Prime, es fehlt mir dieser eine Typ, der den Unterschied macht. Ich habe gedacht, es wird CM Punk sein, er ist es nicht, Gunther ist es leider auch nicht, Solo ist es auch nicht, von daher fehlt mir dieser eine, so der Punk im Jahr 2012, 13, 14, Daniel Bryan, der das Ganze aufstoßt, Shield, die das aufstoßen, wer auch immer dann reinpasst, Roman Reigns, einfach jemand, der sagt, pass auf, das ist okay, aber ich mache es so, dass man zumindest reinschauen muss. Im Moment schafft das bei mir niemand.
Nee, bin ich bei dir. Und ich bin auch bei dir, was das Einordnen der Show angeht, insbesondere bei Raw oder von Raw. Für mich ist das derzeit so eine Mischung, ich habe es glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, aber weil Chris es gerade ansprach, finde ich, passt das ganz gut, hat mich zumindest gerade dran wieder erinnert. Für mich ist Raw derzeit eine Mischung aus dem alten Monday Night Raw und Hunters NXT Weeklies. Die waren auch sehr häufig verwaltend, waren nicht immer überragend gut, da gab es auch ein bisschen Leerlauf, aber sie waren eigentlich immer im Lichte der aktuellen Storylines und entsprechend auch auf die künftige Entwicklung ausgelegt. Da wurde nicht immer das Rad neu erfunden. Häufig hat man auch Stillstand. Das kann man auch nicht vermeiden, ganz häufig. Aber es ist eben der rote Faden drin und nicht wie früher bei Vince, wo du überhaupt nicht sicher sein konntest, wie die Show aussehen konnte. Man könnte dann jetzt auch sagen, ja, aber das ist doch das Spannende gerade, dass man nie genau weiß, was passiert. Nee, das war der absolute Neckbreaker für die Shows damals, weil nichts auch nur irgendeine Bedeutung hatte und alle gleich belanglos waren. Hier hast du zumindest jetzt eine konkrete Story oder mehrere konkrete Stories, die werden fortgeschrieben, weitererzählt, nicht immer wirklich spannend, häufig auch im Verwaltungsmodus. Das ist eben dieses NXT-mäßige, aber eben in diesem Show-Gewand der Raw-Main-Roster-Style-Geschichten. Und das ist auf jeden Fall rund. Es ist nicht immer geil. Und es ist tatsächlich auch manchmal langweilig, finde ich. Aber es ist das, was eine Weekly sein sollte. Sie soll Stories weitererzählen, möglichst ein paar spektakuläre Aktionen nebenbei bringen. Die gefallen manchen mehr, manchen weniger. Und am Ende auf ein Premium-Live-Event hinarbeiten. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut, wenngleich mich da auch wirklich vieles einfach nervt und langweilt. Aber man kann wirklich Hunter nicht nehmen, dass er irgendwie rote Fäden vernachlässigt, wenngleich mancher Faden etwas farblos wirkt und manchmal auch, gar nicht mal so selten, auch uninspiriert und völlig verwirrend, denn was man da mit Elba Fire und Isla Dawn macht, das ist Fahrstuhlbooking par excellence, nur das ist wirklich gar keinen interessiert, was da mit den Mädels passiert. Von Null zum Tag-Team-Champion, dann mal wieder entthront, jetzt gewinnen sie Number One Contender-Match, Damage Control müssen sich auch fühlen wie die letzten Hupen. Also das ist manchmal ein bisschen komisch, aber über weite Teile zumindest Storyline-mäßig die Story fortführt, mal konsequenter, mal nicht, aber irgendwie immer im Rahmen der Storyline. Und deswegen, ich sage das ganz oft, es war schon tausendmal schlechter, das ist jetzt kein Ruhmesblatt und so weiter und jetzt würden Kritiker sagen, ja, aber es geht doch auch besser. WWE-Fans würden sagen, ja, aber ist doch immerhin gut. Ja, ihr werdet wissen, wo ihr steht und wie ihr das Produkt seht. Man kann zumindest nicht sagen, dass es irgendwie, ja, unvorhersehbar in Gänze wäre. Also der rote Faden ist da. Das wäre so mein Fazit. Ja, wir sind durch, Chris, mit unserem Podcast. Haben damit jetzt auch die 90 Minuten tatsächlich gerade voll, wie ich sehe, und sind damit sozusagen auf der normalen Länge angekommen. Wir müssen uns erstmal wieder akklimatisieren und ich bitte um Nachsicht und verstehe auch, wenn ihr jetzt als User sagt, wir haben die Schnauze voll. Ich glaube, wir haben letztes Mal euch schon vertröstet. Dahingehend, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie nochmal in die Kommentare. Wir können verstehen, wenn ihr es lasst, weil ich glaube, es gab ein, zwei Fragen in den letzten Einheiten. Aber da wir zeitlich jetzt doch schon ein bisschen weiter fortgeschritten sind und jetzt erstmal uns wieder ein bisschen akklimatisieren wollen, nachdem wir zwei Wochen nicht da waren, würden wir die User-Fragen und die User-Rubrik heute nochmal außen vor lassen, sonst wären wir wieder bei zwei Stunden auf jeden Fall. Und Chris hat noch was vor, der muss noch arbeiten, ich tatsächlich auch noch. Chris hat übrigens gerade, der Junge ist ja an allen Fronten unterwegs, er hat gerade quasi aus dem Büro aufgenommen, also in einer Pause gewissermaßen und macht noch gleich weiter. Das ist mal ein Satz. Und ja, Chris, da kriegst du ja jetzt mal voller Begeisterung die Schlussworte.
Ja, auch von mir werden die Entschuldigungsworte euch hingeworfen und ins Ohr geflüstert bzw. gesprochen. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir die aufsuchen. Vielleicht werde ich mir auch Zeit nehmen und die Fragen mir rausschreiben. Ich denke, das sind mir die Leute wert, die sich die Zeit genommen haben.
Gucke mal.
Ja, schau, das ist der Chris, der kümmert sich um euch alle. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und ich freue mich wieder, dass wir es geschafft haben. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir, Andi, und ich hoffe, euch auch. Und dann werden wir wieder nächste Woche, denke ich mal, dabei sein. Also ich glaube, die Normalität kommt wieder rein und wir gehen langsam den Weg Richtung Bad Blood, obwohl es noch ein Monat hin. Also viele Weeklies, die vor uns stehen und wie gesagt, wir werden uns versuchen, da um diese Fragen zu kümmern und ich freue mich schon, da mit euch drüber zu schnacken nächste Woche. Bis dahin wünsche ich eine wunderschöne Restwoche und alles Liebe.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich schließe mich an. Wir haben ja, glaube ich, noch bis nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, noch richtig Bombenwetter, zumindest hier im Norden. Ich denke mal, in München wird es nicht anders sein.
Ja, ja.
Also knallt noch mal richtig rein von den Temperaturen. Also falls ihr Bock habt, geht ins Schwimmbad, geht an den Strand. Ich werde morgen oder so, oder Sonntag auf jeden Fall mal on the beach. Ich war noch nicht einmal dieses Jahr. Das muss jetzt schnell abgestellt werden. Und ja, genießt also nochmal, kennst du das auch, Chris? Manche Leute sagen immer, ich gehe jetzt raus, das Wetter genießen. Ich hasse diesen Satz, ich hasse ihn so sehr. Das sagen auch, ist egal. Also falls ihr wollt, genießt das Wetter. Ja, ich würde sagen, habt Spaß, geht schwimmen oder spielt Tennis oder worauf ihr Bock habt, ja. Und wenn euch nichts einfällt, dann genießt einfach das Wetter, ja, wie auch immer man das macht. Wie soll ich das machen? Soll ich mich in die Sonne setzen und dann, ich genieße jetzt die Sonnenstrahlen, habe ich nie gepeilt, was das soll. Ja, also macht irgendwas Cooles und habt Freude dabei. In dem Sinne, bis nächste Woche, macht es gut, bis denn, tschüss.
Ciao.